Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag. Heute Morgen mit dem Thema Fehler und Widersprüche in der Bibel. Gibt es sie wirklich? In einem ersten Teil wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was sagt die Bibel zu Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel? Eine ganz wichtige Stelle über Inspiration finden wir in 2. Timotheus 3, Vers 16, wo der Apostel Paulus schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Ausdruck die Schrift war ein Begriff, der fest dastand im Judentum. Er bezeichnete die Bücher des Alten Testaments, des Tanach, wenn man das im Hebräischen sagt. Und in 2. Timotheus 3, Vers 15 geht es tatsächlich im Zusammenhang darum, 14 und 15, dass Timotheus von Kind auf die Heiligen Schriften gelehrt bekommen hat. Und weil Timotheus ein Jude war, weist das speziell hin auf das Alte Testament. Aber in Vers 15 sagt Paulus zusätzlich, dass Timotheus eben von verschiedenen gelernt hat, zusätzlich, und zwar neutestamentlichen Propheten, von Paulus und anderen. Und da haben wir eben die zusätzlichen Offenbarungen des Neuen Testaments erwähnt. Und das erklärt in Vers 16 den Ausdruck alle Schrift. Da wird zusammengefasst, das, was er von Kind auf kannte, das Alte Testament, und das, was er im Erwachsenenalter nun an neutestamentlichen Offenbarungen dazugelernt hat. Das alles zusammen ist alle Schrift, kurz AT und NT, ist von Gott eingegeben. Der Begriff von Gott eingegeben übersetzt das griechische Wort Theopneustos, wörtlich von Gott gehaucht. Es ist ja klar, wenn ich spreche, ist das nur möglich mit dem Hauch, der von der Lunge her durch den Atemkanal in den Mund, durch die Stimmbänder zuerst, dann durch den Mund, zwischen Zunge, Zähne und Lippen hindurchströmt. Nur so ist Kommunikation hörbar möglich. Nun, wenn es hier heißt, die Schrift ist von Gott gehaucht, bedeutet dies, die Bibel ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Nun beachte man, hier steht nicht, die Bibelschreiber waren von Gott inspiriert. Das wäre auch korrekt, das wird anderswo gesagt, zum Beispiel in 2. Petrus 1, 21. Aber die Aussage in 2. Timotheus 3 geht darüber hinaus. Wenn wir nur sagen würden, die Bibelschreiber waren inspiriert, könnte man immer noch den Zweifel anmelden, ja gut, aber wir wissen nicht, welche eigenen Ideen und Überzeugungen und Weltbilder sie noch zusätzlich hineingemischt haben bei der Abfassung der Bibel. Nun, 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, das Endprodukt, das Geschriebene, ist Gottes direkte Rede. Also, ganz wichtig, die Bibel in ihrem Endprodukt, so wie sie abgefasst worden ist auf Hebräisch, Aramäisch und im Neuen Testament Griechisch, ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Sie ist vollkommen und irrtumsfrei, auch wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. In Psalm 19, Vers 7 sagt König David, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Also diese Adjektive sind sehr wichtig. Vollkommen, zuverlässig, richtig. Es gibt manchmal Leute, die stören sich, wenn man englische Ausdrücke braucht, wie inerrancy für die Zuverlässigkeit der Bibel. Nun, es geht uns nicht um irgendwelche bestimmten englischen Begriffe. Es geht wirklich um den Inhalt der Ausdrücke wie vollkommen, zuverlässig, richtig. Das sind die Aussagen der Heiligen Schrift selbst. Eine weitere wichtige Stelle, Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Also hier wird der Reinheitsgrad der Heiligen Schrift illustriert anhand der Läuterung des Silbers. Und zwar gerade beim Bergwerk am Eingang zur Erde geläutert. Und zwar nicht einfach einmal geläutert, sondern siebenmal geläutert. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Und das will eben zeigen, die Heilige Schrift ist vollkommen Gottes Wort, ohne irgendwelche menschlichen Schlacken daran. Das ist die Selbstaussage der Bibel. Und da könnte natürlich jeder Gegner behaupten, gut, Papier oder Papyrus oder Pergament nimmt alles an. Aber können wir das auch begründen, nachvollziehbar begründen? Jawohl. Dafür gibt es verschiedene Argumente, aber ein ganz besonders wichtiges ist nun unser Thema. Zweitens, erfüllte Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Wir Menschen sind ja unfähig, in die Zukunft zu schauen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, weil wir an Raum und Zeit gebunden sind. Ebenso ist es für uns ein Problem, wir können nicht zurück in die Vergangenheit. Und deshalb sind vollkommen zuverlässige Aussagen über die Vergangenheit auch sehr problematisch. Aber die Vergangenheit ist immer noch ein bisschen einfacher, weil wir da die Spuren und Quellen von früher haben. Aber das haben wir im Zusammenhang mit der Zukunft nicht. Und wenn man nachweisen kann, dass die Bibel die Zukunft über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg perfekt voraussagen kann, was ja von keinem Buch der Welt gesagt werden kann, weder von einem wissenschaftlichen Buch noch von einem Buch aus irgendeiner Religion wie Buddhismus, Hinduismus, Islam und so weiter, dann wäre das natürlich ein ganz eindrücklicher Beweis dafür, dass hinter der Bibel jemand steht, der über Raum und Zeit ist. Eben der ewige Gott. Nun, die Bibel ist voller Prophetie und voller erfüllter Prophetie. Ganz wichtig zu nennen ist die messianische Prophetie. Jesus Christus wurde im Alten Testament vorausgesagt. Und durch sein Kommen vor 2000 Jahren wurden über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament bezüglich des Messias, des verheißenen Erlösers, erfüllt. Wir können auch den Nachweis erbringen, dass die Schriften des Alten Testaments wirklich Jahrhunderte vor Christi Geburt geschrieben worden sind, die allerspätesten, nicht wahr? Die frühesten Schriften des Alten Testaments sind sogar noch viel weiter zurück, bis 1600 vor Christus. Also wir können ganz klar den Beweis bringen, das Alte Testament wurde vor dem Kommen Christi geschrieben Und durch das Kommen von Jesus Christus wurden über 300 Prophezeiungen über den Messias erfüllt. Und das sind sehr konkrete Prophezeiungen, wie zum Beispiel, der Messias sollte ein Nachkomme von König David sein. Das konnte man vor 2000 Jahren eben nachweisen mit den damals üblichen Geschlechtsregistern, die in Jerusalem zentral gelagert wurden. Da war der offizielle Nachweis kein Problem. Jesus von Nazareth war ein Nachkomme von König David. Zweitens, er sollte in Bethlehem geboren werden. Als Fürst im Jahr 32 nach Christus auftreten. Natürlich steht im Alten Testament nicht der Ausdruck 32 nach Christus, aber in Daniel 9 wird gesagt, wie viele Jahrwochen nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems, nach der babylonischen Gefangenschaft, der Messias kommen sollte. Und wenn man diese Jahrwochen durchrechnet, kommt man exakt auf 32 nach Christus. Und genau damals, an Palmsonntag, ritt Jesus Christus als Fürst, vom Volk gefeiert als König Messias, nach Jerusalem ein. Ferner wurde vorausgesagt, er würde durch die Masse seines eigenen Volkes abgelehnt werden und schließlich gekreuzigt werden. Als Folge der Kreuzigung des Messias würde Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Alles hat sich erfüllt. Die Masse des Volkes hat vor Pilatus geschrien, er werde gekreuzigt. Jesus Christus wurde auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems hingerichtet. Und im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem in Staub und Asche gelegt und den zweiten Tempel völlig verwüstet. Das Alte Testament hat vorausgesagt, in der Folge würde das jüdische Volk unter alle Nationen der Welt zerstreut werden und ständig Verfolgung erleiden. Auch das hat sich erfüllt. In einem Prozess von Jahrhunderten wurde das jüdische Volk wirklich aus dem Land der Väter herausgerissen und unter alle 5 Kontinente zerstreut und durch die Jahrhunderte hindurch ständig verfolgt, sodass wir eine Blutspur von 13 Millionen Toten verfolgen können, ab 70 nach Christus bis in unsere Zeit. Ein anderes Thema wäre Prophetie über Weltgeschichte in der Bibel. Solche Prophezeiungen sind über das ganze Alte Testament hinweg zerstreut, so wie auch die messianische Prophetie. Systematisch ausgezählt habe ich das einmal für das Buch Daniel, das im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist. Und ich habe alle erfüllten Prophezeiungen systematisch ausgezählt und bin dabei auf über 200 erfüllte Prophezeiungen gekommen. Allein im Buch Daniel mit seinen 12 Kapiteln. Das sind Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und darin habe ich auch den Erweis geliefert, dass das Buch Daniel wirklich im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist. Und wie sich dann die Prophetie erfüllt hat, da gebe ich auch immer den Nachweis in der Geschichtsliteratur, wo man die Belege dafür finden kann. Über messianische Prophetie hatte ich früher schon ein Buch geschrieben und auch da eben den Erweis der Erfüllung in Jesus Christus geliefert. Das Buch heißt Der verheißene Erlöser. Übrigens zum Erweis, dass das Buch Daniel wirklich im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden ist, noch ein paar wichtige Hinweise. Kritiker haben ja gesagt, die Prophetie in Daniel sei viel zu genau. Das könne gar nicht echte Prophetie sein. Aber da merkt man, wie sie über ihre eigene Ideologie stolpern. Weil sie es nicht für möglich halten, dass es einen Gott gibt, der über der Zeit steht und die Zukunft uns Menschen mitteilen kann in seinem Wort, sagen sie, also das kann nicht echt sein, denn es ist zu genau. Aber es ist so, man wollte das Buch Daniel runterdatieren auf das 2. Jahrhundert vor Christus. Und damit wären dann eben schon viele der Prophezeiungen, die erfüllt sind, quasi noch in der Zeit davor anzusetzen. Aber das Problem ist, das Hebräische im Buch Daniel. Heute wissen wir sehr genau, wie man Hebräisch gesprochen hat im 6. Jahrhundert. Wir wissen genau, wie Hebräisch geklungen hat im 2. Jahrhundert vor Christus, wie im 1. Jahrhundert nach Christus und so weiter. Und dann im Mittelalter. Also wir kennen die Geschichte der Sprache sehr genau und wie sich die Grammatik des Hebräischen verändert hat. Und übrigens auch die Rechtschreibung. Aber das Buch Daniel enthält ein Hebräisch, das entspricht typisch dem Hebräischen des 6. Jahrhunderts vor Christus. In Grammatik, Wortschatz und in Satzbau. Ja, das gehört zur Grammatik. Und dann sind ja noch gewisse Teile im Buch Daniel auf Aramäisch verfasst. Kapitel 2 bis 7. Und auch da wissen wir heute, wie man Aramäisch gesprochen hat im 6. Jahrhundert vor Christus, wie Aramäisch geklungen hat im 2. Jahrhundert vor Christus, wie es geklungen hat im 1. nach und so weiter. Und auch da muss man sagen, das Aramäisch im Buch Daniel ist das Aramäisch aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Ja, das ist sehr schlecht für die Kritiker, aber das über solche Fakten können Sie sich nicht einfach hinwegsetzen. Nun, ein weiteres Beispiel wäre Prophetie über Endzeit. Nach der Bibel ist die Endzeit nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern die Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehren wird aus der weltweiten Zerstreuung, die ja eine Folge der Verwerfung des Messias war. Und in dieser Epoche werde dann der Messias ein zweites Mal kommen, nicht mehr, um als Opfer für unsere Sünden zu sterben, wie beim ersten Mal, sondern um als König der Welt Ordnung auf Erden aufzurichten. Nun, das habe ich auch systematisch angegangen. Und da komme ich beim Auszählen auf über 160 erfüllte Prophezeiungen über Endzeit, die sich in der Zeit von 1882 bis heute 2010 erfüllt haben. Darüber bin ich gerade noch dran, ein Buch zu schreiben, und es ist bald zu Ende. Ist bald vollendet jetzt. Nun, 1882 markiert in der Geschichte das Jahr, in dem die erste massive Rückwanderungswelle von Juden heim ins Land der Väter ihren Anfang genommen hatte. Und darum ist dieses Datum so wichtig und in dieser Zeit über 160 erfüllte Prophezeiungen. Und die Prophezeiungen sind so konkret. Und das macht natürlich deutlich, die Bibel ist einzigartig, denn es gibt keine Parallelen irgendwo sonst in der Weltgeschichte. Ich möchte das an einigen Beispielen jetzt ganz konkret belegen. In 5. Mose 28, 63 bis 64, geschrieben 1566 vor Christus. Da spricht Mose über die Folgen, wenn der Messias verworfen wird. Er spricht über Verlust des Landes und weltweite Zerstreuung. Und da sieht man, wie konkret das formuliert ist. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Was ist das Ende der Erde? Nun, das sind die extremsten Regionen des Festlandes vom Land Israel aus gesehen, das ja seinerseits sich befindet am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Also die Enden der Erde wären Nordamerika, Kanada, Alaska und Australien bis hin nach Tasmanien. Feuerland im Süden von Amerika bis nach China, von Schweden bis nach Südafrika. Und tatsächlich überall hin sind Juden ab dem Jahr 70 nach Christus als Volk zerstreut worden. Aber die Rückkehr war auch konkret vorausgesagt und nicht so, dass man das irgendwie hineininterpretieren müsste. Ein Beispiel, Hesekiel 36, Vers 24, geschrieben im 6. Jahrhundert vor Christus. Also Jahrhunderte vor der weltweiten Zerstreuung der Juden. Und da sagt Gott zu seinem Volk, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Bei diesem Text muss man nicht irgendwie interpretieren. Es ist von selbst verständlich. Und wir sind heute Augenzeugen, dass 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern in den Jahren 1882 bis heute zurückgekehrt sind in das Land der Vorfahren, ins Land Israel. Jetzt gebe ich noch ein Beispiel. Jesaja 11, Vers 11. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird, aus Assyrien und aus Mitzrayim und aus Patros und aus Kusch und aus Elam und aus Shinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Ich lese noch Vers 12 dazu. Und er wird den Nationen ein Panier erheben und eine Fahne und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den 4 Enden der Erde. In diesem Vers, Jesaja 11, 11, haben wir zahlreiche geografische Begriffe. Zunächst wollen wir anschauen, aus Assyrien und aus Shinear. Das weist hin auf die Rückkehr der Juden aus dem Nord- und aus dem Südirak. Denn Assyrien bezeichnet in der Bibel das Gebiet des heutigen Nordirak. Dort befanden sich die alten assyrischen Städte wie Ninive, Assur und Kalach. Dann haben wir den Begriff Shinear. Das ist im Hebräischen eine Bezeichnung für die Gegend des heutigen Südirak, da wo auch die Stadt Babylon war, da wo das Land der Sumerer war. Nun, es ist so, im 20. Jahrhundert gab es noch eine jüdische Gemeinschaft im Irak von etwa 150.000 Menschen. Und manche von ihnen waren Nachkommen von Juden, die vor 2600 Jahren durch König Nebukadnezar von Babylon einst aus ihrem Land weg deportiert worden waren ins Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. In den Jahren 1941 bis heute verließ aber die jüdische Gemeinschaft von 150.000 Menschen den Nord- und den Südirak. Das hing damit zusammen, 1941 gab es eine Verbindung, man kann sagen, eine Achse des Bösen zwischen Irak und Nazi-Deutschland. Und so kam es 1941 zu einer Massenabschlachtung der Juden in Bagdad. Und das hat zu einem Massenexodus der Juden aus dem Irak geführt. Und zwar so, dass heute sind vielleicht noch etwas mehr als 20 alte Juden im Irak zu finden. Die ganze Gemeinschaft ist ausgezogen, nach Jahrtausenden des Aufenthalts in diesem Gebiet. Nun, die Bibel ist hier sehr genau. Sie spricht über Assyrien und Shinear. Und ich habe auch da die Quellen und die Belege von den Städten, wo Juden im 20. Jahrhundert im Irak gelebt haben. Und wir können also ganz genau belegen, das sind Städte im Nordirak und im Südirak. Nicht wahr? Es wäre ja ziemlich dumm, wenn es im Südirak, sagen wir, gar keine jüdische Gemeinschaft gegeben hätte. Und die Bibel sagt, sie werden aus Assyrien und aus Shinear ausziehen. Aber wir können den Beleg ganz klar liefern. Diese zwei Prophezeiungen haben sich schon mal so erfüllt. Jetzt schauen wir Punkt 3 und 4 an. Rückkehr aus Ober- und aus Unterägypten. Unser Text sagt, sie werden heimkehren aus Mitzrayim und aus Patros. Patros geht zurück auf das altägyptische Hieroglyphenwort Peteres. Man schreibt nur die Konsonanten, wie man hier sieht. Und es ist so im Altägyptischen, von den meisten Wörtern weiß man ja nicht, wie sie ursprünglich ausgesprochen worden sind. Und da, wo man nicht die Aussprache kennt, da setzt man einfach E ein. Ja? Darum sagt man Peteres. Aber im Althebräischen, im Alten Testament haben wir den Namen Patros. Und das heißt, das Südland, das ist der Begriff, der geografische Spezialbegriff für Oberägypten. Das bezeichnet also das Niltal zwischen Kairo und Assuan. Dann haben wir aber noch den Begriff Mitzrayim. Mitzrayim bedeutet Ägypten und im Speziellen Unterägypten. Also Unterägypten, das ist das fruchtbare Nildelta. Ja, und nun sagt die Bibel, die Juden werden in der Endzeit aus Ober- und Unterägypten zurückkehren. Und tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert gab es eine jüdische Gemeinschaft von etwa 80.000 Juden in Ägypten. Auch diese Gemeinschaft geht zurück in die Zeit sogar vor Christi Geburt. Gab es schon eine jüdische Kolonie in Ägypten. Aber um 1948 waren noch 80.000 Juden da, übrigens sehr gut in die ägyptische Gesellschaft integriert. Die meisten lebten in Kairo und Alexandria. Und auch da musste ich ziemlich Arbeit leisten, bis ich dann den Nachweis erbringen konnte, wo Juden gelebt haben in Oberägypten. Und wir können beides nachweisen. Also in Unterägypten, nebst Alexandria und Kairo, in Damanhur, Damietta, Port Said, Mansura, Sifta, Benha, Mohala, Kubra und Danta. Aber es gab auch blühende Gemeinschaften in Oberägypten, in Fayyum, Beni Suef, Minya, Assuan und Kena. Und nun, wie hat sich die Prophetie aus Jesaja 11,11 erfüllt? Ab 1948 verließen praktisch alle ägyptischen Juden das Land der Pharaonen. Heute gibt es noch etwa 100 Juden in Ägypten. Und der Grund war der unmittelbare Grund. 1948, am 14. Mai, wurde der Staat Israel gegründet. Und das hat in den arabischen Ländern rund um Israel herum zu furchtbaren Judenverfolgungen geführt. So gab es in Ägypten schreckliche Judenverfolgungen mit Massenabschlachtungen, Internierungen, Vertreibungen und schlimmen Demütigungen. Und das hatte zur Folge, dass es zu einem modernen Exodus aus Ägypten kam. Und somit hat sich auch dieses Wort erfüllt. Nicht wahr? Im Bibeltext haben wir gelesen, Gott werde noch ein zweites Mal seine Hand ausstrecken und seinen Überrest holen aus Ägypten und aus all den anderen Orten. Das ist sehr interessant, weil der Exodus fand ja einst statt, Exodus aus Ägypten fand einst statt unter Mose um 1606 vor Christus. Und die Bibel sagt, damals habe der ewige Gott Israel mit wörtlich starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten erlöst. 2. Mose 13, Vers 3. Und nun sagt Jesaja, der Herr werde in der Geschichte noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und sie aus Ägypten holen. Aber nicht nur aus Ägypten, sondern aus all den anderen Ländern ebenso. Aber dieses zum zweiten Mal ausstrecken meint also das Phänomen der Befreiung der Juden aus Ägypten wird in der Endzeit eine Parallele haben, zusammen mit der Heimführung aus allen möglichen Ländern der Welt. Ein Teil dieser 80.000 ägyptischen Juden fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und den USA. Aber das Land, das die meisten ägyptischen Juden, und zwar Zehntausende von ihnen, aufnahm, war Israel. Übrigens haben wir in der Prophetie auch einen Hinweis, dass es eben zu einer Rückkehr kommen wird, die nicht immer direkt ins Land Israel ist, sondern auch über indirekte Zwischenstationen. Nun, eine siebte Prophetie. Aus dem gleichen Vers, Jesaja 11, 11. Wir haben gelesen, sie werden kommen aus Elam. Elam als Ländername bezeichnet das große Gebiet eines altorientalischen Reiches im Südwesten des heutigen Iran. Das ist übrigens das Gebiet, wo auch eines der wichtigsten Atomzentren des Irans sich heute befindet. Nebenbei gesagt, die elamitische Stadt Susa in diesem Gebiet war die Hauptstadt und Winterresidenz der Könige früher im persischen Weltreich. Also Elam weist in der Bibel speziell auf das Gebiet Persien-Iran hin. In den Jahren 1948 bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran. Auch da wieder als Folge der Staatsgründung Israels, weil es zu so massiven Verfolgungen kam in der islamischen Welt. In der Folge der islamischen Revolution von 1979, das sollte ja die Vorzeigerevolution sein für alle anderen islamischen Staaten, um den Islam eben neu zur vorherrschenden Religion der Welt werden zu lassen. In der Folge der islamischen Revolution von 1979 flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Wir können sagen, ab 1948 verließen insgesamt ca. 125.000 Juden den Iran, um in den USA oder in Israel Zuflucht zu suchen. Insgesamt immigrierten im 20. Jahrhundert etwa 80.000 Juden aus dem Iran, um im Land Israel endgültig ihre neue Heimat zu finden. Achter Punkt, Rückkehr aus Syrien. In unserem Bibeltext heißt es, sie werden zurückkehren aus Hamat. Übrigens, alle diese geografischen Begriffe, die könnte man selber identifizieren, ohne dass man Hebräisch beherrschen würde. Nehmen Sie irgendein Bibellexikon und schlagen Sie nach, was ist Assyrien, wo lag Assyrien, was ist Shinear, wo lag Shinear, und Sie werden das alles genauso herausfinden. Also man braucht gar nicht ein Spezialist zu sein, um diese Dinge herauszufinden. Hamat wird in einem Bibellexikon erklärt, bedeutet erstens heutige Stadt Hama am Orontes, im heutigen Syrien. Und Hamat kann aber auch bezeichnen das Land Hama, also das Land, das durch die Stadt den Namen bekommen hat. Und so kann man hier sagen, in Jesaja 11, 11, da haben wir jetzt immer Ländernamen gefunden. Kein einziger Städtename, ja? Und das macht klar, dass Hamat eigentlich hier auch nicht eine Stadt meint nur, sondern ein Land. Und so weist das Land Hama hin eben auf das Gebiet des heutigen Syrien. In den Jahren 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 26.000 syrische Juden nach Israel zurück. Nun, Prophetie 9. Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. Nicht wahr? Unser Text sagt, sie werden zurückkehren aus Kusch. Der geografische Name Kusch, das kann wieder ein Bibellexikon klären, bezeichnet das Gebiet südlich von Ägypten. Und zwar insbesondere das heute als Sudan bezeichnete Land. Aber im weitergefassten Sinn ebenso Äthiopien. Darum haben auch manche Bibelübersetzungen Kusch übersetzt schon im Text mit Äthiopien. Ich ziehe es aber vor, dass man den hebräischen alten Namen belässt, eben weil wir unter Äthiopien nicht heute nicht mehr den Sudan verstehen. Aber dabei bezeichnet Kusch ganz speziell das Gebiet des Sudans und dann im weiteren Sinn von Äthiopien. Nicht wahr? Jesaja hat das geschrieben um etwa 700 vor Christus. Das war ein Risiko. Soll es dann wirklich in der Zeit, in der dann die Juden aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehren, Juden geben im Sudan, in Schwarzafrika? Nun, es war einfach so. Es gab bis ins 20. Jahrhundert, bis in unsere Zeit, eine jüdische Gemeinschaft in Äthiopien. Aber im 20. Jahrhundert mussten sie durch grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen hindurchgehen. Das führte dazu, ab 1977, da wanderte eine große Anzahl von, übrigens, schwarzen Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. 4.300 äthiopische Juden wurden dann in geheimen Operationen aus dem Sudan nach Israel ausgeflogen. Vom 21. November 1981 bis zum 5. Januar 1985 fand die sogenannte Operation Moses statt. In dieser Zeit wurden 11.000 Juden aus dem Sudan ausgeflogen. Aber leider kam es zu Indiskretionen in den Medien. Die Medien sind oft ein echtes Problem. Und das führte nämlich zu einem vorzeitigen Abbruch dieses dramatischen Unternehmens. Die arabische Welt war empört. Die arabische Liga hat die Operation Moses wörtlich verurteilt als einen Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Aber trotzdem, die USA verhandelte weiterhin mit dem islamischen Land Sudan, nämlich mit der Hauptstadt Khartoum. Und so kam es zur Operation Saba. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 wurden mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt circa 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. 1991 haben eritreische und tigrinische Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba übernommen. Damals kam es ja zur Flucht von Mengistu Haile Mariam. Dies ermöglichte ab dem 24. Mai die Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Herkules C-130S Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um damals die Kapazität der Flugzeuge deutlich zu erhöhen, hat man zuvor die Sitze aus den Flugzeugen entfernt. Und da hat man richtig aufgefüllt. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Und nebenbei gesagt, die mussten darauf achten, dass sie kein einziges arabisches Land bei der Rückkehr überflogen. Und so wurden sie heimgeführt. Übers Rote Meer, über Eilat, nach Tel Aviv. Ja, jetzt kommen wir zu Punkt 10. Es geht immer noch um Jesaja 11,11. Sie sehen, nur ein Vers, ja? Da heißt es, Gott wird sie zurückbringen aus den Inseln des Meeres. Da lohnt es sich, Hebräisch zu können. Das Wort, das allgemein übersetzt wird mit Inseln des Meeres, Inseln ist hier Hebräisch Iyim. Und da ist nun ganz wichtig, dass man in Lexikas erfährt, das Wort Iyim im Alten Testament bezeichnet nicht irgendeine Insel. Also man hätte damit nicht die Insel Hawaii bezeichnen können. Sondern dieser Ausdruck, das kann man übrigens eben auch als Nicht-Hebräisch-Spezialist nachlesen in dem berühmten Kommentar von Kyle Delitzsch zum gesamten Alten Testament in etwa 10 Bänden. In Band 1, Seite 134, erklären diese beiden, Kyle Delitzsch, muss ich vielleicht noch erklären, gehörten zu den größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts. Das waren zwei deutsche Gelehrte. Und da wird erklärt, Iyim bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstengebiete, Küstenländer des Mittelmeeres, auf der europäischen Seite von Kleinasien bis nach Spanien. Ich war dieses NASA-Bild hier ist wirklich gewaltig. Hier haben wir Ägypten, Unterägypten, da mit dem Nildelta. Hier die Sinai-Wüste und da das Land Israel. Hier kennt man noch das Tote Meer. Dann im Norden kommt Libanon, Syrien. Ganz da oben die Türkei. Und da sehen wir die Küstenländer auf der europäischen Seite und eben die vorgelagerte Inselwelt. Also das Wort Iyim im Alten Testament bezeichnet speziell dieses Gebiet, könnt ihr sagen, das ist das alttestamentliche Wort für Europa. Iyim wäre ein Thema für sich. Europa im Alten Testament. Dass wir nur diesen Stellen nachgehen würden über die Iyim. Ganz interessant, was da steht. Aber wir beschränken uns auf Jesaja 11, 11. Wann sind die Juden gekommen aus den Iyim? Nun, die erste Einwanderungswelle fand ja statt 1882 bis 1903, damals aus Russland. Dann kam die zweite, dritte, vierte Welle. Und die fünfte Einwanderungswelle, das ist die Zeit 1932 bis 1938. Also die Epoche der Machtergreifung Hitlers in Deutschland. Und damals flohen ca. 250.000 Juden aus Europa. Vor allem aus Deutschland. Mein Kompositionslehrer, der israelische Komponist Jehoshua Lackner, floh in dieser Epoche damals aus Tschechoslowakei als etwa 14-jähriger Junge. Ja, und dann kam die Aliyah B, so nennt man die nächste Welle, 1939 bis 1947, das ist die sogenannte illegale Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges. Die Engländer haben als Kompromiss mit den Muslimen das Land, damals Palästina genannt, für Juden weitgehend verschlossen. Und so wurde es zu einem echten Problem für Juden, die vor der Nazi-Vernichtung aus Europa fliehen wollten. Und trotzdem, trotz dieser gewaltigen Hürden, gelang es dennoch Tausenden von Juden, damals während der Aliyah B-Zeit einzuwandern. Aber dann mit der Staatsgründung 1948 kam die große Wende. Bis 1970 kehrten aus Polen 156.011 Juden heim. Aus der Tschechoslowakei über 20.500. Aus Rumänien über 229.000. Aus Bulgarien 48.642. Aus Ungarn über 24.000. Jugoslawien über 8.000. Österreich mehr als 4.000. Aus Deutschland nochmals über 11.500. Aus der Schweiz 1.899. Ist halt ein kleines Land. Italien 3.619, aus Frankreich fast 26.300, aus England über 14.000, aus Belgien über 3.450, aus Holland 3.603, aus Schweden 880, aus Spanien 567 und aus der Türkei. Das gehört ja auch zu den Iyim, nicht wahr? Ist in diesem Begriff enthalten, kehrten 58.288 türkische Juden heim. Also ganz gewaltig, wenn man die Präzision der Erfüllung biblischer Prophetie anschaut. Und das über Jahrtausende hinweg. Die Prophetie ist über 2700 Jahre alt und wir sehen heute die Erfüllung in der jüngsten Vergangenheit. Nun kommen wir zu drittens. Warum vertraue ich der Bibel? Ich habe diesen Titel ganz bewusst sehr persönlich gewählt. Ich kann das für mich so erklären. Ich habe durch die erfüllte Prophetie klar erkannt, dass Jesus der Messias ist. Diese über 300 Prophezeiungen auf Jesus Christus hin sind für mich als junger Mensch ein ganz wichtiger Beweis gewesen dafür, dass Jesus Christus wirklich der von Gott gesandte Erlöser ist. Nun hat also das Alte Testament mich ganz klar bestätigt, wer Jesus Christus ist. Jesus Christus anerkannte selber als Messias das gesamte Alte Testament als Gottes Wort. In Matthäus 5, Vers 17 sagte er, wähne nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und weiter erklärt er, dass kein Jota und kein Tüttel an dem Gesetz vergehen wird. Was ist das Jota? Der kleinste hebräische Buchstabe. Nur so ein kleines Strichlein. Und was ist ein Tüttel? Das ist kein Buchstabe, sondern das ist ein Buchstabenteil. Es fällt dir auf, wenn man Hebräisch einfach so anschaut, auch wenn man das nicht lesen kann, dass viele Buchstaben so ähnlich aussehen. Nicht wahr? Und tatsächlich zum Beispiel B und K, Bet und Kaf, sehen ganz ähnlich aus und auch andere. Und wie kann man die unterscheiden? Nur an einem kleinen Strichlein, das zum Beispiel Bet und Kaf voneinander unterscheidet. Und dieses kleine Buchstaben unterscheidende Strichen nennt man Tüttel. Und der Herr sagt, kein Jota und kein Tüttel wird vergehen. Also Jesus Christus steht ganz klar zum Alten Testament als dem Wort Gottes, das eben bis in den letzten Wortlaut hinein Gottes Wort ist. Die Schrift ist von Gott gehaucht, nicht wahr? Haben wir gelesen. Jesus Christus gab seinen Aposteln seine persönliche Autorität. Das sind also die 12 Apostel mit einem Auftrag speziell für Israel und dann später der Apostel Paulus mit einem Auftrag speziell für die Nicht-Juden, für die anderen Völker. Der Herr Jesus Christus kündigte die Inspiration des Neuen Testaments an. Ich war in Matthäus 10, ab Vers 1, macht er deutlich, dass die Apostel seine Autorität haben. Wer die Apostel annimmt, nimmt Jesus Christus an. Wer sie ablehnt, lehnt ihn ab. Und in Johannes 14, Vers 26 hat der Herr Jesus angekündigt, der Heilige Geist wird bald kommen. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und diese Erinnerung führte zur Abfassung der Evangelien. Als das Zeugnis über die Worte Jesu. Dann in Johannes 15, 26 sagte der Herr Jesus, der Heilige Geist wird von mir Zeugnis ablegen. Und dieses Zeugnis finden wir ganz besonders in der Apostelgeschichte. Dort werden die ersten 30 Jahre, 32 bis 62 nach Christus, des christlichen Zeugnisses beschrieben. Und zwar speziell ab Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde über die Nachfolger Jesu. Und so weist das hin, besonders auf die Apostelgeschichte. Und schließlich in Johannes 16, 12 bis 13 sagt der Herr Jesus: Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, so wird er euch in alle Wahrheit führen. Und das ist ein Hinweis auf die Briefe, auf die 21 Briefe, 3x7 Briefe im Neuen Testament, geschrieben durch die Apostel und neutestamentlichen Propheten, wie Jakobus und Judas. Und da finden wir die volle Offenbarung und Enthüllung der Gedanken und Ratschlüsse Gottes. Dinge, die im Alten Testament und in den Evangelien noch nicht gesagt worden waren, wurden dort in diesen Briefen enthüllt. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und schließlich wird dort noch angehängt in Vers 13, Johannes 16, Vers 13, und das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat sich ganz besonders in der Abfassung des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung, dann bestätigt. Denn die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. Also, Jesus Christus bestätigt somit durch seine Autorität das Alte und auch das Neue Testament. Nun, ich vertraue Jesus Christus nicht einfach durch einen Sprung ins Dunkle, sondern ich habe den Beweis der erfüllten messianischen Prophetie. Und zwar so beweiskräftig, wie es heißt von Paulus in Apostelgeschichte 9. Er hat durch die Schriften bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Und von Apollos wird das auch gesagt in Apostelgeschichte 18. Er hat durch die Schriften bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Nun, ich vertraue voll und ganz den Aussagen von Jesus Christus. Entsprechend, wie das Paulus gesagt hat in 2. Timotheus 1, Vers 12. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Interessant, diese Kombination von Wissen und Glauben. Es gibt Leute, die glauben etwas einfach durch einen Sprung ins Dunkle. Aber das ist keine Basis. Und wenn jemand so Christ ist, dann hat er keine Basis für seinen christlichen Glauben. Aber wenn er sagen kann, ich weiß, wem ich geglaubt habe, dann gleicht das eben jemandem, der mit einem Bergführer zusammen eine schwierige Tour macht. Und in ganz schwierigen Situationen muss der Bergführer dann sagen, jetzt muss man den Fuß so setzen, jetzt so, jetzt muss man das machen, jetzt muss man dort einen Stein ergreifen. Und wenn man das genau so macht, wie er das sagt, dann gibt man sich nicht blind dem Schicksal hin. Man versteht vielleicht nicht unbedingt wieso, aber man weiß ja, dass der Mann eben hier zuverlässig ist, ein Experte ist, ein Fachmann, dem man hier trauen, vernünftigerweise trauen soll. Und so ist es eben, wenn man dann als Christ sagen kann, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich habe in 42 Jahren Glaubensleben erfahren, wie eine Schwierigkeit beim Bibellesen nach der anderen gelöst werden konnte. So, jetzt machen wir an dieser Stelle Pause und dann gehen wir zu drittens: Probleme lösen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas: Gibt es Fehler und Widersprüche in der Bibel?
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.